Liebe Gemeinde, als ich über den Predigttext für heute nachdachte, sprangen mich diese beiden Textstellen in der Bibel ganz deutlich an. Dass der Psalm 51 auch für diese Woche der Wochenpsalm ist, hatte ich damals noch nicht mal auf dem Schirm. Dieser Psalm steht in ganz engem Zusammenhang hier mit dem Geschehen, was im 2. Samuel 11 und 12 geschildert wird. Ich möchte einige Verse daraus lesen. Und zwar den Vers 11: Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Diese vier Verse werfen ein helles Licht auf das wohl schwärzeste Kapitel im Leben des Königs David. Zuvor hatte es ja einen geradezu verhängnisvollen und teuflischen Vorgang gegeben. Vom Dach seines Palastes aus sieht David einer attraktiven jungen Frau auf dem Dach eines Nachbarhauses beim Baden zu. Trotz der Tatsache, dass David schon einige Frauen hatte, regt sich bei ihm das Verlangen, mit Bathseba zu schlafen. Dummerweise ist sie jedoch mit einem von Davids Offizieren verheiratet. Also auch schon damals im Orient ein krasser Tabubruch. Doch ihr Mann Uriah befand sich auf dem Feldzug gegen die ammonitische Stadt Rabba, während David in seinem Palast zurückgeblieben war. Somit war die junge Frau alleine zu Hause und David nutzt die Gelegenheit, um sie zu sich holen zu lassen. Die Bibel nimmt hier kein Blatt vor den Mund angesichts dieser schweren Verfehlung. Denn offensichtlich hatte nicht nur David viel Spaß an diesem Vorgang. Auch von Bathseba wird berichtet, dass sie keinen Widerstand leistete. Im Gegenteil, nach dem Beischlaf wäscht sie sich und geht in ihr Haus, als wenn nichts gewesen wäre. Der schöne Schein soll ja erhalten bleiben. Doch, dass es nicht so ist, zeigt sich wenige Wochen später, als Bathseba merkt: Ich bin von König David schwanger. Sofort teilt sie es David mit und der versucht, mittels eines besonderen Heimaturlaubs für Uriah das Geschehene zu verdecken. Aber der Plan schlägt fehl. Uriah verweigert sich, seine Kameraden zu verlassen und bleibt nicht über Nacht bei seiner Frau. Und nun eskaliert die Situation. Denn David erfasst fast einen perfiden Plan. In einem Geheimbefehl an seinen General Joab befiehlt er, dass Uriah an die gefährlichste Stelle des Kampfes gestellt wird und alle anderen israelischen Soldaten sich schlagartig zurückziehen. So steht Uriah auf verlorenem Posten und wird ermordet. Auch wenn es nach außen so aussieht, als wäre er in einem normalen Gefecht gefallen. Vielleicht glauben nun David, Bathseba und auch Joab, der als Vorgesetzter von David und gleichzeitig Untergebener von David zum Mittäter wurde, dass der Skandal ausgestanden und unbemerkt sei. Jedoch wurde diese Kalkulation von Gott durchkreuzt. Ich komme zum ersten Punkt. Gott nennt Unrecht stets Unrecht. Er hasst die Sünde, aber er liebt trotzdem den Sünder. Durch den Propheten Nathan stellt Gott David zur Rede. Weder geht Gott zur Tagesordnung über und lässt fünf Grade sein, noch verdammt er den oder die Täter sofort und unwiderruflich. Er hält zwar ganz klar David den Spiegel vor und benennt Ehebruch und Mord als das, was es ist. Wir können es im 2. Samuel 12 deutlich lesen. Und so, wie es damals war, will er bis heute, dass uns allen geholfen wird und wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das schreibt der Apostel Paulus an seinen Schüler Timotheus im 1. Brief, Kapitel 2, Vers 4. So auch bei David. Nathan beschreibt die Tat eines Großbauern gegenüber einem armen Mann. David gerät in Rage und fordert den Tod des Bauern. Damit spricht er aber sich selbst das Urteil, weil die Geschichte Nathans ja ein Spiegel von Davids Ehebruch und des folgenden Auftragsmordes ist. Aus menschlicher Sicht hat David den Tod verdient. Doch den Tod von ihm und von uns allen will Gott ja gar nicht. Deshalb dreht letzten Endes Gott den Spieß in Jesus Christus gegen sich selbst um. Jesus wird für alle Menschen zum sprichwörtlichen Sündenbock, wie er im mosaischen Gesetz in 3. Mose 9, Vers 15 geschildert wird. Auch David hatte nach seinen eigenen Worten den Tod verdient. Doch schon im Bund Gottes mit seinem Volk Israel vor über 3000 Jahren zeigt sich Gottes Geduld und Gnade mit uns Menschen. Beim Propheten Jesaja heißt es schließlich: Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Jesaja 54, 8. Und ein Psalmist schreibt: Seine Gnade wird dagegen ewig. Psalm 105, Vers 5. Wir dürfen darüber aber nicht außer Acht lassen, dass Gnade keine billige Schleuder- und Ramschware ist. Sie hat Gott das Teuerste, was er hatte, gekostet: das Blut und den qualvollen Tod unseres Herrn Jesus. Gottes ewige Gnade manifestiert sich hier am Kreuz auf Golgatha. Aber in diesem Kontext gilt auch eine Grundvoraussetzung. Diese unverdiente und freie Gnade halten wir zwar geschenkt, aber sie muss erbeten werden. Damit verbunden bleibt unverrückbar die Bereitschaft, Unrecht zu bekennen. Vor Gott und auch vor den Menschen, denen wir Unrecht getan haben. Die Bibel nennt dies auch Buße. Und das Wort scheint vielen vielleicht heute nicht mehr zeitgemäß. Doch es ist aktuell und bleibt für immer bestehen. Und hier unterscheidet sich David von seinem Amtsvorgänger König Saul. Er bekennt nach der Bußpredigt von Nathan seine Schuld vor Gott und fleht um Vergebung, während Saul nicht zu Gott zurückfand, sondern gegenüber Gottes Ermahnungen sein Herz immer mehr verhärtete. So wurde Sauls Leben immer dunkler und schwerer. Und am Ende sah er, von Feinden in der Schlacht eingekesselt, nur noch den Weg in den Selbstmord. Angesichts dieser selbstverschuldeten Not und Schuld wählt David dagegen den Weg zur Buße. Und da zeigt sich auch heute noch der Weg zur Gnade. Hier im 2. Anblick schreibt David ja ganz deutlich: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Leidenschaftlich wendet sich im Psalm 51 David an Gott. Er verweist nicht auf seine früheren guten Werke und Erfolge. Nein, er bleibt bei der augenblicklichen Schuld, die er auf sich geladen hat. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden, im Vers 11 bittet er dann unseren himmlischen Vater. David redet seine Schuld nicht klein. Er entschuldigt sein Versagen auch nicht mit dem Verweis auf die sogenannten äußeren Umstände. Er weiß, die Taten sind geschehen, die Handlungen sind unumkehrbar und bleiben in der Welt. Doch er bittet, dass der Allmächtige sie nicht ansieht und ihm vorhält, sondern dass er alles völlig vertilgt und ausrottet. David fleht Gott um Hilfe an, denn er weiß, von sich aus alleine bekommt er kein reines Herz und auch keine Gewissheit, dass seine Last ihm abgenommen wird. Siehe Vers 12. In diesem Vers liegt aber auch die Schlüsselstellung zur Vergebung. Niemand kann sich aus eigener Kraft aus den Ketten der Sünden befreien. Zwar versucht der Satan als Gottes und unser Widersacher uns einzureden, wir können alles alleine, und uns an den eigenen Haaren aus dem Sumpf der Sünde ziehen. Doch dieser Irrglaube lässt uns nur immer tiefer in diesen Morast versinken. Nur Gott selber kann uns in Jesus Christus aus dieser Falle befreien. Alleine durch Jesus Christus werden wir befreit und erneuert. Der Apostel Paulus schreibt circa 1000 Jahre nach David: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Nichts anderes als Christi Kreuz auf Golgatha ist unser aller Rettungsanker. Das konnte David damals noch nicht sehen, aber er ahnte es schon. Im Vertrauen auf Gott bittet er, dass er nicht von Gottes Angesicht weggejagt wird und der Heilige Geist wieder Leitung in seinem Leben bekommt. Vers 13. Zur Zeit Davids war der Heilige Geist noch nicht in voller Wirkung und trat nur sporadisch bei einzelnen Menschen in Israel, vor allen Dingen bei den Propheten, in Erscheinung. Und wie dankbar dürfen wir heute sein, dass der Heilige Geist uns voll und zu jeder Zeit zur Verfügung steht. Sein Heiliger Geist tröstet uns, stärkt uns und leitet uns, wenn wir ihm Raum zur Entfaltung in uns geben. Doch diese Veränderung macht sich auch schon bei David in den Restversen vom Psalm 51 bemerkbar, wenn er unter anderem schreit, dass er seine Erfahrung mit Gottes Gnade an andere zu Gottes Ruhm weitergeben will und verweist darauf, dass Äußerlichkeiten ohne persönliche Regungen, wie es oft bei den Brandopfern in der Stiftshütte waren, Gott kalt lassen. Aber die intensive und demütige Suche nach Gottes Gnade und Zuwendung bei Gott erwünscht sind und zum Heil führen. Werden wir uns doch auch heute täglich neu bewusst, dass wir nur in der Verbindung mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus vor Sünden bewahrt bleiben und ein Leben zur Ehre Gottes führen können. Jesus Christus selbst spricht uns die entsprechende Kraftquelle zu. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Zum dritten Punkt. Bei allem menschlichen Versagen kommt Gott am Ende doch zum guten Ziel. Wenn wir später in der Bibel an verschiedenen Stellen lesen, dass David ein Mann nach Gottes Herzen war, so geschieht das nicht, weil er ein solcher menschlicher Supermann war. Nein, wir haben es ja eben noch wieder gehört. David war nicht fehlerfrei. Und David gesteht es im Psalm 51 ja selber ein. Er war wie wir angefochten und fehlerhaft. Wenn wir die obige Begebenheit im Sinne unseres Strafgesetzbuches lesen, handelt er ja als Auftragsmörder, der nach außen den schönen Schein wahren will und sich nicht die Hände schmutzig machen wollte. In diesem Zusammenhang im hebräischen Urtext gebrauchten Worte stehen für den heutigen strafprozesslichen deutschen Begriff Mord und kommen nicht oft in der Bibel vor. Mord wird in der Bibel wie auch im Strafgesetzbuch durch verschiedene negative Begriffe wie Heimtücke, unrechtmäßiges Besitzstreben, Arglosigkeit des Opfers und andere niedere Beweggründe gekennzeichnet. Diese Gesichtspunkte erfüllte David in dem oben genannten Geschehen in allen Belangen. Und Gott nimmt dies sehr ernst. Wir sehen es im 6. Gebot: Du sollst nicht töten. In der hebräischen Bibel steht hier genau übersetzt Morden. Direkt nach den 5 Geboten zur Heiligkeit Gottes folgt dies Gebot zum Schutz des menschlichen Lebens. Wie auch bei der Ermordung Abels durch seinen Bruder Kain, spricht die Bibel hier eindeutig vom Mord. Und so schwer wiegen diese Taten vor der Heiligkeit Gottes. Und doch war David ein Mann nach Gottes Herzens. Wie kann man das nachvollziehen? Vielleicht deshalb, weil Gott uns kennt und trotzdem liebt. Er will nicht den Tod des Sünders, sondern er will uns retten, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben. Das heißt nicht, dass er die Tat oder die Taten verharmlost. Wie schon am Anfang erwähnt, bleibt Sünde immer Sünde und damit Trennung von Gott. Die Folge der Sünde sind immer wieder riesige Scherbenhaufen, nicht nur bei David. Und wie viel dieser Scherbenhaufen bewahren wir im Keller oder der Rumpelkammer unseres Herzens auf? Natürlich, es handelt sich nicht um Morde oder andere Kapitalverbrechen. Aber die sogenannten kleinen Sünden bleiben auch Sünde. Also, was damit machen? Nehmen wir uns doch ein Beispiel an David. Wie vorhin schon erwähnt, vollzieht er eine radikale Kehrtwende und legt seine Schuld unserem himmlischen Vater vor die Füße. Gott erlässt uns in Jesus Christus unsere Schuld. Und so dürfen wir im Vater unser bitten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aufrichtige Reue vor Gott befreit und entlastet uns, weil der Herr Jesus alle unsere Sünden sie uns auf Golgatha abgenommen hat, weil er als Sohn unseres himmlischen Vaters, auch als Mensch, absolut sündlos war, ging Jesus Christus als das vollkommene Opferlamm für uns in den Tod. Und hier schließt sich der Kreis. Aus der Nachkommenschaft von David und Bathseba kommt knapp 1000 Jahre später ein junges Mädchen, die Maria, die irdische Mutter unseres Herrn Jesus. Wahrhaftig staunenswert. Aber dies geschieht alles zu unserer Rettung und zu unserem Heil. Dietrich Bonhoeffer hat mit seinem Satz aus seinem persönlichen Glaubensbekenntnis kurz vor seiner Ermordung vor 75 Jahren geschrieben, als er sagte: Ich glaube, dass Gott aus dem Allerschlimmsten etwas Gutes schaffen kann. Wie wahr? Amen.